Man kann dazu erwähnen, dass ich damals richtig krass für Naturwissenschaften gebrannt habe. Die ganze Zeit darüber gesprochen, hey, diese Prozesse und das Bakterium, weißt du, auch Mikrobiologie hat eine Rolle gespielt oder auch Chemie und so weiter. Dann hat man wirklich voll euphorisch darüber gesprochen.
Hallo und herzlich willkommen zum Jobgeflüster-Podcast. Mein Name ist Alex und als Gründer, Speaker und Coach kämpfe ich seit Jahren für eine Welt, in der jeder spielend leicht den richtigen Beruf für sich finden kann. Wenn dich interessiert, was es da draußen noch so für interessante Berufe gibt, bist du hier genau richtig. Denn egal, ob du gerade vor deinem Schulabschluss stehst, mitten im Studium steckst oder vielleicht sogar eine berufliche Neuorientierung suchst, am Ende nimmst du hier garantiert wertvolle Impulse mit. Gio, wie schön, dich im Podcast zu haben. Endlich geht's los. Der Jobgeflüster-Podcast startet. Ich kann's kaum erwarten. Ich hoffe, du hast auch richtig Bock.
Ich habe richtig Bock. Ich feiere es richtig hart, muss ich sagen, dass du dein eigenes Format startest und bin gespannt, wo deine Reise hingeht.
Und ich erst. Zum Verständnis, der Gio ist hier in der ersten Folge des Podcasts, weil er sozusagen mit Schuld daran ist, im positiven Sinne, dass es jetzt losgeht. Ich wollte es schon vor 1,5 Jahren anfangen und bin irgendwie, man kennt's, ne, schiebt dann auf, hat andere Ideen, Wichtigeres zu tun und am Ende bleibt's dann doch nur ein paar Buchstaben auf dem Whiteboard. Aber es ist jetzt soweit und wie der Gio mich dabei unterstützt und überzeugt hat, da kommen wir auch später nochmal dazu. In erster Linie soll es aber um deine Geschichte gehen. Nimm uns doch mal mit zum aktuellen Stand deinem beruflichen. Wo stehst du gerade?
Und erstmal vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem Format. Ich kann es nochmal sagen, ich freue mich riesig, dass du damit startest und ich habe die Ehre, in der ersten Episode dabei zu sein. Also das heißt, die doppelte Ehre, muss man wirklich sagen, lieber Alex. Meine Person, meine Geschichte. Man muss sagen, ich habe nicht schon immer Podcast gemacht und ich habe auch nicht schon immer als Content Creator gearbeitet, sondern, und das Ganze wird, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber ich habe das nicht schon immer gemacht. Aber wo bin ich gerade? Abgesehen davon, dass ich zu Hause bin. Ich bin persönlich, habe ich was studiert, was naturwissenschaftliches und habe mich immer begeistert schon für so naturwissenschaftliche Prozesse. Keine Ahnung, wie funktioniert die Natur? Was kann man daraus machen? Irgendwann habe ich mich entschieden, in dem Bereich etwas zu studieren. Und nach dem Studium, das hört sich jetzt alles so geradlinig an und so schnell ist es aber nicht, weil ich quasi mit 6 Jahren so offiziell dann in Deutschland war, erstmal die Sprache gar nicht verstanden habe, aus Italien, und dann Step by Step sich hochgekämpft hat, irgendwann von der Hauptschule quasi dann fortführenden Schulen durchgeführt, dann Abitur und beziehungsweise Fachabitur nannte man das damals und dann studiert. Auf diesem Weg quasi sich immer hochgekämpft. Irgendwann das Studium geschafft, was für mich als einer, als der Erste in der Familie, so der Erste, der irgendwie studiert hat und das fertig durchgezogen hat, was für mich so, okay, was jetzt? So, what? Also, wie geht's jetzt weiter? Dann kam ich erstmal in meiner Quarter-Life-Crisis oder wie man das auch nennen mag,
Kann
ne, in
man so
dem
nennen.
Alter.
Quarter-Life-Crisis, genau. Ein Phänomen der Neuzeit, das viele Jugendliche direkt nach dem Studium oder auch nach der Ausbildung wirklich aktuell haben, dass sie sich quasi darauf fokussieren, konzentrieren, dann vergessen, drüber nachzudenken, ob das noch das Richtige für mich ist. Und dann, wenn es fertig ist und durchgezogen wurde, diese große Leere und das große Fragezeichen.
Ja, und das ist dann passiert. Was macht man klassisch, wenn man so eine Krise hat? Reist nach Südostasien mit Backpack. So ganz klischeehaft heutzutage. Was machst du? Sendung, ganz viele Bücher lesen, Persönlichkeitsentwicklung und. Ach, aber wusste ich immer noch nicht, okay, wo soll ich hin? Was habe ich dann gemacht? Ich habe einen Job angenommen, mehrere Jobs, muss man sagen, in verschiedenen Projekten, größeren Konzernen, von Projekt zu Projekt gesprungen. Auch vielleicht nicht unbedingt später das, was man auch gelernt hat, sondern auch mehr Richtung Informatik. Wie kann man naturwissenschaftliche Prozesse, die man in so einem Unternehmen, medizinischen Unternehmen anwendet, wie kann man daraus vielleicht die smarter machen, digitaler, ne? Man muss wissen, viele Wissenschaftler arbeiten eben papierbasiert. Und irgendwann will man halt ein bisschen smarter sein, das heißt irgendwann Digitalisierung von solchen Prozessen. Dadurch aber, dass es jetzt bei mir auch nur ein Weg von vielen ist und da wird sich viel ändern in der Zukunft, möchte ich gar nicht so viel drauf haken. Es kann sein, nächstes Jahr arbeite ich in einem anderen Bereich oder sogar komplett vollständig in meinem Podcast-Business. Step by step. Also, wie ihr rausgehört habt, das mache ich alles nebenberuflich, selbstständig in meinem Podcast-Business. Aber es fühlt sich so an wie ein Vollzeitjob. Und ich glaube, Alex, wenn ich ihm das nicht erzählen würde, würde er auch denken, ja, Gio, mach das Vollzeit. Weil so viel, wie man sieht und organisiert von Festival, Projekte und, man könnte es meinen. Aber nein, ist es nicht. Man arbeitet einfach verrückterweise viel zu viel. Und das ändert sich auch in Zukunft. Aber ich möchte nicht zu viel spoilern. Deswegen, das war der Weg. Kurzer Weg, viel Qual, herauszufinden, wer bin ich. Und dann habe ich dieses Medium gefunden, das sich Podcast nennt. Bis dahin so viel getestet von T-Shirt-Business, Logos drucken, Print-on-Demand. Irgendwann cool. Kam ich auch, ne, kennst du ja, online Geld verdienen. Googelt man so im Internet.
Ja, klar.
Dann kommt da alles so, keine Ahnung, von Dropshipping bis Geld verdienen mit T-Shirts. Und irgendwie versucht man alles am Anfang, oder zumindest ging es mir so. Und ja,
und alles Mögliche ausprobieren halt, ja. Das passiert sehr, sehr vielen und häufig halt aus der Begründung, dass man eben nicht weiß, was man eigentlich machen möchte. Also ausprobieren ist generell nie verkehrt, nur ist es halt hilfreich, wenn man in irgendeiner Form einen Anhaltspunkt hat, dass man weiß, wo man denn überhaupt hin will. Andererseits gibt es natürlich die sagen, okay, ich mach jetzt erstmal irgendwas und zieh das durch. Was auch viele machen, ist zu sagen, ich weiß immer noch nicht, wo es hingehen soll. Jetzt mache ich halt Schule weiter oder ich studiere weiter, weil ich mir noch nicht sicher bin. Genau das ist meines Erachtens die falsche Einstellung. Auch ähnlich vielleicht wie bei dir, als du dann im Ausland warst. Zu sagen, ja, ich chill jetzt erstmal, Digga, sozusagen. Und guck mir ein paar hübsche Mädels an in wo auch immer. Ne? Und dann, wenn ich zurückkomme, dann wird's schon passen. Und das ist häufig die Misskonzeption. Es ist hilfreich, auch zumindest in irgendeiner Form regelmäßig mit jemandem zu sprechen, der so eine Art Sparringspartner sein kann. Das muss nicht mal ich sein als Jobflüsterer oder ein Coach oder sonstiges, sondern ein Bruder, ein Kumpel, ein Freund, der vielleicht das Gleiche durchmacht. Das kann schon wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Jetzt zurück zu dir. Nach dem Ausland, was war dann für dich der entscheidende Punkt, dich für die erste berufliche Station zu entscheiden? Und was war das genau?
Man muss wissen, mein Ausland war jetzt nicht irgendwie ein Jahr oder länger, sondern es war eine kurze Zeit, aber trotzdem so als Break von dem Studium, als wirklich Cut zu sehen, dann in einem nach dem Studium offiziellen Job anzukommen. Ne? Und dann ist es so, dass ich viele Bewerbungsprozesse gehabt habe und immer mich nicht so warm gefühlt habe. Also ich habe jetzt nicht gesagt, boah, das ist geil, das ist der Job für immer, den ich machen will. Weil ich glaube, einfach wenn du dafür nicht brennst, wirst du das erstmal nicht sagen. Und bei mir ist genau das stattgefunden, was du gesagt hast. Einfach immer im Tunnel, Studium fertig machen, Schule fertig machen. Ich bereue es jetzt auch nicht, dass ich jetzt mein Studium alles gemacht habe, weil das hat mich persönlich vorangetrieben. Ich wäre gar nicht jetzt der Gio, der ich jetzt bin, wenn ich nicht mein Studium gemacht hätte, weil dort Menschen begegnet bin, die dazu geführt haben, dass meine Gedanken auch beeinflusst wurden. Das heißt, das würde ich gar nicht sagen. Ich war mega stolz, bin auch stolz, dass als erster so quasi aus der Family geschafft habe.
Das ist eine sehr coole Sache.
Aus nicht die besten Verhältnisse dann doch etwas Cooles zu machen. Jetzt dann muss man sich ja aber nicht seinem Schicksal quasi sich ergeben, sondern es gibt so viele Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Aber ich möchte deine Frage beantworten.
Gerne.
Was war denn das für eine Stelle? Das war im Endeffekt klassisch Labor, man macht verschiedene Versuche, Analytik. Der ein oder andere von euch wird nicht wissen genau, was es ist. Ist auch nicht so schlimm. Man macht verschiedene Messungen, je nachdem, was man messen muss. Ne, da gibt es ja die unterschiedlichsten Prozesse. Man arbeitet teilweise mit Enzymen oder man arbeitet mit Reaktionen im Labor. Und dann sieht man, aha, je nachdem, wie die Färbung ist, habe ich eine Konzentration erreicht, die ich brauche für X und Y. Okay. So, ganz oberflächlich gesagt. Kann man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen. Dann ging es aber weiter. Gut, ist interessant, aber da gibt es andere Möglichkeiten in einem anderen Bereich. Dann hat man sich quasi immer beworben, hat natürlich auch ein bisschen geschaut, man hat ein bisschen auch geschaut, okay, ich habe jetzt studiert, jetzt kann ich damit auch was verdienen, ne? Also ich kann schon ganz klar sagen, es war damals so, das Geld, so der Antrieb. Ist auch von vielen Leuten, die studieren, oftmals der Antrieb, oh, ich mache was, wo man gut Geld verdient. Ah ja, studiere ich BWL, Finanzbereich,
das
keine Ahnung.
Das ist nicht nur bei Studierenden oder Studenten, das ist sehr, sehr häufig ein starker Antrieb, der oft aber einem auch im Weg stehen kann. Das darf man mit Vorsicht genießen.
Bin ich auch ganz bei dir. Und der Antrieb, was ich persönlich auch nicht so gut finde, aber klar, wenn man vom Studium 7 Jahre, so 6, 7 Jahren eine Ausbildung durchgeführt hat, dann studiert hat, irgendwann durchzieht und irgendwann denkt man sich so, jetzt hat sich das alles gelohnt, jetzt muss ich ja auch irgendwie Geld damit verdienen, weil ich habe eigentlich nur die letzten Jahre bezahlt, drauf bezahlt, Schulden aufgebaut. Das heißt, es ist irgendwo verständlich, man will seine Kredite abbezahlen, die man aufgebaut hat für das Studium. Man darf aber nicht, und das hast du auch sehr schön gesagt, auf das Geld schauen, wo verdiene ich das größtmögliche Geld, sondern was treibt mich wirklich an, weil ansonsten hängst du im Hamsterrad, selbst obwohl du das studiert hast, denkst du dir, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff, dieses Hamsterrad. Ja. Und das heißt aber, du hast dich dann auch so gefühlt zeitweise und hast deshalb was Neues gesucht oder bist du schon abgehauen, bevor es überhaupt dazu kam?
Also man muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen beruflich dann so auch getestet, indem man schaut, indem man verschiedene Bereiche testet, sich verschiedene Unternehmen anschaut und da einfach guckt, dass man etwas macht, was man sinnvoll findet, was man interessant findet. Und sobald es nicht mehr interessant wurde, hat man dann auch vielleicht auch Bereiche gewechselt, weil A, oftmals, man muss sagen, in der Wissenschaft, oftmals sind es befristete Verträge, die man bekommt. Das heißt, du hast gar nicht mal irgendwie einen unbefristeten Vertrag, wo du sagst, da bleibe ich jetzt 5 Jahre oder so, sondern oftmals musst du dich durchkämpfen, dass du so einen Vertrag bekommst. Das ist ein Thema, das hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm, aber in der Wissenschaft kämpfen sich viele durch befristete Verträge. Das heißt, ich hatte erstmal gar keinen Druck. Ich habe gesagt, ich bin jung, es reicht mir vollkommen aus. Ich teste mich da mal ein Jahr, da mal, da mal. Aber man merkt halt oft, irgendwie ist es nicht, was ich für immer machen wollen würde. Und dann denkt man sich, gibt es vielleicht mehr im Leben? Und dann gibt es natürlich zwei Seiten in einem. Die eine Seite, Sätze, die man sich selber sagt oder gehört hat von Eltern, Großeltern.
Du meinst Glaubenssätze?
Verwandtschaft. Die Glaubenssätze, vielen Dank. Und die sagen, du musst einen sicheren Job finden, du musst jetzt mal erstmal deinen Kredit abbezahlen für dein Studium. Was ja sinnvoll ist, verstehe ich vollkommen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man vielleicht aber diese Glaubenssätze, die man sich in den Jahren aufgebaut hat, die vielleicht nicht immer gut für einen sind, auf Seite schieben und schauen, wo will ich denn jetzt in die Zukunft hin? Weil das, was ich bis jetzt gemacht habe, hat mich ja hierher gebracht in der Vergangenheit, ne? Aber was ich in Zukunft machen möchte, da muss ich ja ganz andere Wege eingehen oder aufschlagen. Und dann bin ich auch trotzdem noch eine lange Zeit festgesessen. Es war keine Quarter-Life-Crisis mehr, aber es war trotzdem ein Zustand, wo man weiß, okay, irgendwie bin ich nicht ganz angekommen. Ja, ich glaube, man hat einfach gemerkt, ich muss irgendwas finden, was mich wirklich erfüllt. Und wenn es etwas ist, was außerhalb des Studiums ist, dann ist es auch okay so. Ja. Und weißt du, wie lang das gedauert hat, das mir selber zu verklickern. Sehr lang.
Glaube ich dir. Und das ist leider auch normal, denn du hast es super beschrieben mit den Glaubenssätzen. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, du darfst diese Glaubenssätze immer und grundsätzlich hinterfragen. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal zu gucken, was habe ich für Glaubenssätze? Und dann der zweite Schritt wäre, okay, ist es jetzt einer, den ich habe, der von meinen Eltern kommt oder vielleicht von einem Onkel, von einem Freund, von einem Bruder, von einem Bekannten, wie auch immer, aber sich dessen bewusst zu werden und dann zu sagen, okay, das ist von denen und jetzt habe ich eben die Entscheidungskraft, wie ich damit umgehe. Das kann sehr, sehr helfen, wirklich für den weiteren Weg, den man gehen möchte, sich ein bisschen klarer zu werden, wobei das jetzt auch leicht gesagt ist. Es gibt dazu ein paar Übungen, die man machen kann. Wenn ihr Übungen haben wollt, keine Ahnung, schreibt mich einfach an.
Das Schöne ist auch, ich hätte mir damals wahrscheinlich einen Podcast dieser Art gewünscht, weil wenn man dann in so eine Situation hängt, ne, und es war damals einfach nicht so, dass das an jeder Ecke jeder Podcast schon gehört hat, sondern es hat sich ja dann im Laufe der Zeit aufgebaut, das Medium-Podcast. Und jetzt heutzutage habe ich jetzt ein Thema, gerade in diese Richtung, und dann schaut man, cool, da gibt es einen Podcast Und dann ist man nicht mehr alleine. Und damals hat man sich vielleicht ein bisschen alleine gefühlt mit der Thematik, weil du hast ein Studium fertig. Hey, Checkpot, hast ein gutes Unternehmen, arbeitest dort, verdienst gutes Geld. Checkpot, jetzt kannst du für immer da arbeiten. Kennst du ja so klassischen Weg, Garten, Familie, Kind, Hund, Rente, Ende. Und das wollte ich halt nicht akzeptieren, dass das auch für jeden so sein muss.
Absolut. Stimme ich dir voll zu. Es gibt auch, ich nenne das gerne Lebenskonzepte, unterschiedliche Lebenskonzepte, dass man einfach sagt, es gibt diesen 0815-Weg, kann man jetzt sagen, oder der normale, wie man es nennen möchte, mit Rente und dann Ende, genau. Aber du kannst natürlich jetzt, auch
reimt sich ganz, fast schon.
Ja, reimt sich schön. Aber es ist tatsächlich so, es gibt eben Alternativen. Ein Kumpel von mir zum Beispiel, der Unternehmensberater ist in Deutschland für 6 Monate im Jahr. Und die restlichen 6 Monate ist er dann in Brasilien und unterhält dort eine Surfschule. Dort verdient er zwar nicht richtig viel Kohle, aber es geht sich ungefähr so aus, dass er nicht viel draufzahlen muss. Und als Unternehmensberater verdient er halt auch mittlerweile relativ gut, um das so ein bisschen auffangen zu können. War aber auch ein langer Weg dahin, weil der war, glaube ich, 6 Jahre lang unterwegs als fertig studierter Unternehmensberater, bis er sich das sozusagen erlauben konnte, hat aber das Ganze durchgezogen und sich auch mit nervigen Chefs und Arbeitskollegen rumgeschlagen, weil er wusste, was er vorhat und wo er hin will und wofür er es macht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Wenn du weißt, wofür du etwas tust, fällt es dir von vornherein immer leichter. Das war ja jetzt so ungefähr deine Ausbildungsphase, ne, und die ersten Schritte, bevor wir weitergehen, für dich gerne noch eine random question. Bist du bereit dazu?
Ich bin bereit und lass mich überraschen. Also umso random, umso besser.
Alles klar. Hast du ein Lieblingsschmuckstück? Und wenn ja, welches und warum?
Ich hatte lange Zeit eine Uhr, gar nicht so protzig oder so, weißt du, so ein Lederarmband, schlicht im Endeffekt, ne? Irgendwann ist es passiert, dass die Uhr nicht mehr weitergeht, das heißt, ich muss die Batterie wechseln. Aber das ist quasi eigentlich das, was ich lange Zeit immer getragen habe, auf der linken Seite und ganz basic, nichts Protziges, keine Rolex oder sonst was, etwas, was nicht glänzt tatsächlich, aber mich ein gutes Gefühl gegeben hat. Lederarmband braun, das ist so meine Farbe, so beige, braun, vielleicht auch manche blaue Töne so. Und das hat dann gut dazu gepasst, sage ich mal.
Klingt gut.
Nicht im politischen Kontext, also braun im politischen Kontext ist nicht blau.
Schon klar.
Aber als Uhr ist anders.
Das hat jetzt keiner vermutet. Aber gut, dass du es nochmal aufgeklärt hast.
Ja, auf jeden Fall.
Nice, ja schade, die Batterie leer, sonst hätten wir uns das jetzt angucken können. Aber weiter im Text. Also ist, wie gesagt, schon mal sehr, sehr spannend. Was ich, glaube ich, noch gerne erwähnen würde, gerade bei deiner Geschichte ist, wir haben ja jetzt angefangen mit Studium und Erster auch in der Familie, der studiert hat. Aber wie war denn dein Start so in generell in Deutschland? Bist du in Deutschland geboren? Wo warst du vorher? Wie war denn diese Phase für dich?
Ist natürlich auch sehr wichtig, die Person dahinter zu verstehen. Ich bin ich bin in Italien geboren, war dann kurzzeitig in Deutschland nach der Geburt, dann wieder in Italien und erst mit 6 Jahren dann quasi offiziell dauerhaft in Deutschland.
Okay.
Und seitdem bin ich auch dann zur Schule gegangen etc. Aber natürlich Deutsch nicht wirklich drauf gehabt in der ersten, zweiten Klasse. Das war wirklich eine Katastrophe. Aber ich habe immerhin viele MitschülerInnen zum Lachen gebracht. Das weiß ich noch aus vergangenen Zeiten. Aber das war nicht einfach, muss man sagen. Es ist jetzt witzig, so im Nachhinein. Ne? Man erzählt Anekdoten, man romantisiert manche Sachen. Aber es war gar nicht einfach. Und viele Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind oder vielleicht als junge Menschen nach Deutschland kommen, die sich in eine Gesellschaft integrieren müssen, ist auch ein wichtiges Thema. Ne? Egal, ob du jetzt aus Italien kommst, ob du aus dem Nahen Osten kommst oder aus Brasilien oder sonst wo. Es ist am Anfang nicht einfach. Man muss bestimmte Hürden überwinden. Man muss die Sprache lernen als Fremdsprache und, und. Das heißt, das ist natürlich eine große Herausforderung. Und vor allem hatte ich auch manchmal so unschöne Situationen, wo Mobbing auch eine Rolle gespielt hat. Und das hat sich dann durchgezogen, teilweise, also nicht jetzt die ganze Zeit, aber immer so wieder so Phasen. Ne? Ich glaube, es ist jedem bekannt, der mal gemobbt wurde in der Vergangenheit. Und ich möchte jetzt nicht dieses Thema hochkochen lassen. Aber man muss schon sagen, dieses Thema Mobbing hat auch eine Rolle gespielt in der Kindheit. Bis teilweise auch in den höheren Stufen in der Schule. Was auch dazu geführt hat, dass du später, selbst wenn du studiert hast oder jetzt dein Business startest oder, dass du immer noch getriggert wirst von bestimmten Punkten. Man hat viel gemeistert, viel verarbeitet, aber es gibt so Triggerpunkte, zum Beispiel Grammatik. Da wird, glaubst du es nicht, dass man auch über Grammatik, dass man da auch gemobbt werden kann. Oder Frisur. Früher hatte ich Locken. Irgendwann habe ich meine Haare geglättet, weil ich keine Locken mehr haben wollte. Ja, weil ich gemobbt wurde wegen meinen Locken. Okay. Das wissen Mitmenschen von mir, aber jetzt nicht in der Online-Community. Aber das kann man ruhig teilen. Und irgendwann stand ich dazu. Jetzt lasse ich mir sogar Locken wachsen. Ich glätte nichts mehr schon seit langer Zeit. Aber das sind so Themen, die halt einen Menschen prägen und die sehr wichtig sind, aber auch mit der Community zu teilen, muss ich sagen.
Ja, absolut. Und wir brauchen auch gar nicht viel weiter in das Thema zu gehen. Es ist aber tatsächlich viel, viel häufiger, als man denkt. Und gerade jugendliche Schüler in dem Alter, denen ist es oft gar nicht so bewusst, was man mit irgendeinem blöden Spruch, ne, oder irgendeinem Satz oder irgendeiner Aktion vielleicht bei jemand anderem auslöst, weil wir können ja nicht in die Köpfe reingucken von anderen. Und dass das irgendwas sein kann, was wirklich über Jahre hinweg die Person in irgendeiner Form, wie du es jetzt beschrieben hast, noch triggert bei irgendwelchen Punkten. Und da darf man echt vorsichtig sein. Also wirklich, wenn ihr Probleme haben solltet oder auch das mitbekommt, dass jemand gemobbt wird, da gibt's wirklich eigentlich meines Erachtens keine Ausrede, sondern da sollte man möglichst was dagegen tun, das ansprechen, vielleicht irgendjemanden, der für verantwortlich ist oder die Autorität hat, dazu holen, weil da kann man wirklich langfristig viel, viel kaputt machen. Gut, ja, gut, dass du es angesprochen hast, finde ich wichtig.
Und auf jeden Fall, Alex, kann man auch noch dazu ergänzen, dass diese Themen einem späteren Ich natürlich beeinflussen. Und bei mir war das dann so, dass ich nach dem Studium mich viel mit mich selbst dann beschäftigt habe, weil im Studium bist du in diesem Tunnelblick und oftmals hast du nicht die Zeit, aufgrund Klausuren, Tests und keine Ahnung was, Protokolle im wissenschaftlichen Bereich, sogar viele Protokolle schreiben über Versuche, die man macht. Aber auf jeden Fall schaut man nicht nach links oder nach rechts. Mhm. Was passiert am Ende des Studiums? Merkst du, okay, eigentlich sollte ich mich noch ein bisschen mit mir selbst beschäftigen, weil ich hatte gar keine Zeit bis jetzt. Schule, Studium, keine Zeit. Und da kamen dann auch viele Sachen, die man dann verarbeitet hat. Und dann hat man sich Bücher geholt, Sachbücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Philosophisch wird das jetzt. Und
sehr gut.
Ja. Und da ganz viel dran gearbeitet hat. Und es ist viel Arbeit, was dahinter steckt. Und ich glaube, viele Menschen, die jetzt auch zuhören, sind an so einer Stelle, vielleicht am Anfang, vielleicht auch schon viel weiter, aber es ist ein Prozess und der geht natürlich immer weiter. Aber das vielleicht dazu ergänzend, vielleicht wenn man dann in jüngeren Alter nicht so krass gemobbt
geworden wäre,
dann müsste man später vielleicht weniger aufarbeiten, sage ich mal, weil du in diesem Moment das nicht alles erleben musstest.
Ja, wobei ich glaube, du wärst vermutlich auch auf eine andere Art und Weise vielleicht zu dieser persönlichen Entwicklung gelangt. Das ist ein sehr praktisches Thema. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Jugend von heute, wie man so schön sagt,
ja, die sind nochmal Alex,
die sind da wirklich schon deutlich weiter als, finde ich, wir damals, weil ich habe zum Beispiel in einer Blabla-Car-Fahrt, ne, ich nehme da immer gerne Leute mit, weil ich dann neue Leute kennenlerne, wenn ich eh mit dem Auto fahre und längere Strecken absolviere. Cool. Und da war eine 19-Jährige dabei, ne, die gerade auch in dieser Phase war, zu sagen, ich weiß auch noch nicht genau, was ich machen möchte. Und dann aber die Initiative ergreift und sagt, ja, sie probiert jetzt halt aus. Die macht dann halt freiwillig ein Praktikum bei einem Bauingenieur. Auf der anderen Seite macht sie dann ein Praktikum bei einem Eventmanagement-Firma. Und eigentlich wollte sie aber immer Lehrerin werden. Und das strebt sie eigentlich auch immer noch an, probiert halt aber aus, damit sie sich selbst darüber klar wird. Und ich konnte mit ihr auch wirklich auf relativ hohem Niveau bereits sprechen, was die persönliche Entwicklung angeht. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und beeindruckt mich auch immer wieder, dass die Kids heutzutage schon so früh mit dieser persönlichen Entwicklung beginnen. Also mir gibt es Hoffnung.
Absolut, mir auch. Weißt du, Alex, woran das liegen könnte? Rein jetzt, wenn man sich darüber Gedanken macht, warum heutzutage vielleicht viele junge Menschen in manchen Hinsichten weiter sein können, als vielleicht, ich sag mal, wir, wobei ich ein paar Jahre älter bin als du, glaube ich. Bin mir gar nicht so sicher. Aber
lassen
trotzdem,
wir das Thema Alter.
Sag ich einfach wir, okay, Alex?
Okay, passt. Also ich glaube, dass es stark damit zu tun hat, dass, naja, also die früheren Generationen hatten ja größere Krisen zu bewältigen, würde ich jetzt mal sagen. Und da sind auch die Unterschiede zwischen den Generationen ein bisschen größer gewesen. Da gab es noch viel mehr Rebellion etc. Die heutige Jugend, das tut mir auch so leid, weil die Generation Z, die wird immer gebasht ohne Ende. Bei Man kann halt nicht pauschal sagen, die sind nichts geworden. Das ist ja völliger Quatsch. Das sind Einzelne, die halt rausgezogen werden, wo man dann sagt, ja, guck, so sind die alle. Und dann wird pauschalisiert. Die Erfahrung mache ich überhaupt nicht. Auch die Generation Z hat Bock zu arbeiten. Die stellen sich nur andere Fragen als wir damals. Und das ist aber nichts Neues, denn jede Generation hat andere Fragen als die Generation davor gestellt. Ne? Wenn die dann sowas hören wie Rentensystem ist am Ende und die müssen es dann ausbaden, Global Warming, es gibt ja die Klimakleber, also die sind auch bereit, wirklich was einzufordern, was ich in irgendeiner Form auch spannend finde. Und ich glaube auch, dass ältere Generationen, die ein bisschen darum beneiden, dass die wirklich auch auf die Straße gehen und halt mal Kontra geben, weil früher hat man sich das auch nicht so getraut, glaube ich. Also die Frage zu beantworten, ich schätze, die Jugendlichen sind mit der Persönlichkeitsentwicklung schon früh etwas weiter, weil sie die Möglichkeit dazu bekommen.
Spannend auf jeden Fall. Und vor allem wahrscheinlich auch Technologie, Social Media spielt auch sicherlich da auch eine wichtige Rolle, ne? Viel mehr miteinander connected, als wir es damals waren.
Nee, das stimmt schon. Du kannst halt mit einem Knopfdruck wirklich was hören von der anderen Seite der Welt, was du so nie gehört hättest. Und das ist aber auch ein zweischneidiges Schwert, Social Media, Digitalisierung, die Vernetzung. Es kommt halt drauf an, wie man es nutzt. Und da muss ich eine Lanze brechen für all meine Freunde und Bekannte, die ich in der Social Media Welt habe. Da würde ich dich ja jetzt auch mit dazu zählen. Weil
absolut.
Social Media ist nicht das Problem. Und der Erfolg gibt ja recht. Es ist immer die Frage, wie man das Ganze nutzt. Wir sitzen jetzt hier, unterhalten uns über deine Geschichte beruflich, vielleicht andere zu inspirieren, die sich dann entweder mit dir identifizieren können oder sagen, sehe ich ganz anders oder würde ich ganz anders machen, aber dann hast du was daraus gelernt für dich. Und wenn man das konsumiert, ist das gut. Wenn man das produziert, ist das auch gut, meines Erachtens. Wenn man aber den ganzen Tag, ne, nur um runterzukommen von dem stressigen Alltag und einem Job, den man eben hasst, dann Social Media nutzt, sich betüdeln zu lassen und irgendwelche Katzenvideos schaut oder so, ist auch mal okay, aber vielleicht nicht die beste Variante, das Tool, wie ich es nenne, zu nutzen.
Sehr schön gesagt. Bin ich auch. Ja,
vielen Dank. Zurück zu deiner Story, weil wir wollen ja Menschen inspirieren, haben wir gerade gesagt. Du warst dann am Ausprobieren quasi auch nach dem Studium. Und wo hat's dich dann hin verschlagen als nächstes und warum? Also was? Nimm uns gern mit in deine Gedankengänge.
Ja, man kann auf jeden Fall dazu erwähnen, dass dann Corona ausgebrochen ist. Es ist eine Pandemie und man war dann auch gezwungen, zu Hause zu bleiben. Und das hat das Ganze auch begünstigt, dass man sich auch digital ein bisschen ausprobiert. Und man hat einen Job gehabt, man hat den angenommen, im naturwissenschaftlichen Bereich, wie gesagt, verschiedene Bereiche abgeklappert und dann aber im Internet diese neue Welt für sich entdeckt. Ich meine, Social Media nutze ich schon seit meinem Instagram-Account. Meinen ersten hatte ich 2011 oder 12 installiert. Und ich habe den tatsächlich immer noch. Das ist mein erster Instagram-Account. Ich habe nämlich noch einen Reise-Account, den ich einfach so just for fun immer wieder füttere mit Content, immer wenn ich auf Reisen unterwegs bin. Und das kann schon öfters mal im Jahr stattfinden. Ein anderes Thema.
Ja, geiles aber Thema, aber da dürfen wir auch noch drüber sprechen, über die Reisen.
Gerne, können wir gerne machen. Und das hat mich damals natürlich zu Social Media gebracht. Was aber unbekannt war, war all das, was man damit mit verknüpfen kann. All die Möglichkeiten, die wir bekommen haben. Warum? Deutschland hat sich auch dann weiterentwickelt, was digital angeht. Wir waren mehr zu Hause im Homeoffice, haben auch über Zoom oder über MS Teams quasi kommuniziert. Hat daraus dann auch so Sachen wie TikTok entdeckt. Podcast ist dann groß geworden, vor allem eben in dieser Corona-Phase haben wir so einen krassen, ich sag mal auch Ausbruch von Podcastern gehabt.
Ja,
warum?
Klar.
So viele haben einen Podcast gestartet. Man sieht es auch statistisch, das ist total crazy.
Ich glaube, ich habe zu der Phase auch mit der Idee gespielt, dann auch anzufangen. Also das passt, 100% genau rein.
Passt perfekt. Ne? Und das heißt, zu dem damaligen Zeitpunkt dann ausprobiert, in den verschiedenen Businessbereichen und dann bin ich hängen geblieben und zwar im positiven Sinne beim Podcasten. Da bin ich dann wirklich festgesessen, weil ich gemerkt habe, wie viel Potenzial du mittels eines Podcasts hast. Wir merken das beide, ne? Wir können Menschen inspirieren, weiterbilden, informieren, unterhalten und das von überall aus der ganzen Welt und das ist einfach so geil und du musst, wenn du jetzt keinen Videopodcast anschaust, kannst du einfach überall dir das anhören. Du bist unterwegs in der Bahn, du bist beim Sport, ich weiß nicht, ob ich es beim Pumpen empfehlen würde, mir einen Podcast anzuhören, sondern da lieber eine Energy Music oder so reinmachen. Aber du kannst eben dieses Medium überall nutzen. Ich glaube, das hat mich damals so getriggert, dass ich gesagt habe, erstmal, ich möchte selber ein Format starten und später, dem dieser nach 10 Episoden, wirklich 10 Episoden ad acta gelegt wurde, das ist so mein Punkt, diese 10 Episoden, diese legendären. Ich habe auch einen Podcast ad acta gelegt mit einem guten Freund. Und das war aber nur der Beginn einer neuen Reise. Und das war dann so geht Podcast, wie du mich auch vorgestellt hast. Und seitdem nonstop, jede Woche gibt es Episoden.
Stark. Hört da auch unbedingt mal rein. Das sind super spannende Gäste. Und der Gio ist auch als Interviewer wirklich geschult. Das ist schon anders als ich jetzt mit der ersten Folge, noch kaum Erfahrung. Aber wichtig ist, und das hatten wir auch besprochen, ist, glaube ich, dass das einem Spaß macht. Und das ist definitiv gegeben, weil ich erzähle gerne die Geschichten von anderen und kitt wohl auch so ein bisschen die interessanten Gedanken raus, die man vielleicht nicht von alleine gleich erzählen würde. Da habe ich jetzt auch direkt eine Folgefrage, weil wenn jetzt jemand sich für Naturwissenschaft interessiert, ne, also rein beruflich, weil es gibt ja viele, die in der Schule zum Beispiel gut sind in naturwissenschaftlichen Fächern und dann sich erstmal in die Richtung bewegen möchten. Was ich auch schwierig finde, nur weil du gut in einem Fach bist, das heißt nicht unbedingt, dass das beruflich für dich das Richtige ist. Also Achtung. Wie ist es aber denn, wie stellt man sich das denn vor? Also den Job in der Naturwissenschaft erstmal, wie wäre denn die Berufsbezeichnung, damit man das in eine Schublade packen kann? Und was macht man da so ungefähr? Wie sieht denn so ein normaler Alltag aus?
Eine schöne, weitreichende Frage, die ich gerne hier beantworte auch, Alex. Zwar, man kann dazu erwähnen, dass ich damals richtig krass für Naturwissenschaften gebrannt habe. Deshalb habe ich dann irgendwann gestartet mit dem Studium in der Naturwissenschaft. Ich habe nonstop mal so krass dafür gebrannt, die ganze Zeit darüber gesprochen, hey, diese Prozesse und das Bakterium, weißt du, auch Mikrobiologie hat eine Rolle gespielt oder auch Chemie und so weiter. Dann hat man wirklich voll euphorisch darüber gesprochen. Und ich glaube dann auch, in dem Studium kann dann auch sowas abflachen, weil man dann so krass konfrontiert ist mit Klausuren. Okay. Und später kommst du in den Job rein, wo du vielleicht auch nicht genau das machst, was du eigentlich gelernt hast, sondern halt nur einen kleinen Bereich davon abdeckst. Das darf man nicht vergessen, wenn man einen Weg einschlägt. Das vorab zu greifen. Und um deine Frage zu beantworten, der klassische Job, ich würde sagen, einfach viele starten so als technische Assistenten oder Laboranten. Das heißt, sie haben im Labor zum Beispiel, man untersucht Bakterien, macht Antibiotikatests, es gibt Färbungstests oder auch so analytische Untersuchungen, wo man einfach Konzentrationenmessung durchführt. Es hört sich zwar nicht so spannend an, aber wenn du zusätzlich immer die Theorie mit reinnimmst, entsteht eine ganz andere Welt und du siehst irgendwie so Stoffwechselprozesse und dieses Bakterium macht erstmal das, dann spaltet sich das und jenes ab durch diesen chemischen Prozess. Dann entsteht Zucker beispielsweise, dann wird dieser Zucker verzuckert und so weiter. Und das ist richtig geil. Und ich kann dir ein Beispiel nennen, okay? Da kann ich alle dazu motivieren, vielleicht was Naturwissenschaftliches auch zu studieren.
Man bemerkt aber schon deine Begeisterung so ein bisschen dafür. Also das finde ich sehr sympathisch.
Sehr schön. Man kann ja auch nicht alles machen, muss man sagen, ne? Und mein Studium war eher in Richtung Umwelttechnologie. Okay. Das heißt, man hat sich damit auseinandergesetzt, wie kann man aus einem Stoff, also aus einem Material, das schon verbraucht ist im Endeffekt, also Müll, wie kann man daraus einen Wertstoff erstellen? Im Endeffekt etwas, was wir wieder verwenden können im Zyklus. Also hat umwelttechnische Aspekte, was heutzutage ja wichtiger denn je sind. Und jetzt kann ich dir ein paar Beispiele nennen. Schwermetallaufreinigung mit Algen. Also Trinkwasser aus zum Beispiel Bangladesch kann man damit zum Beispiel aufreinigen. Kann man bestimmte Arsen, also Arsen kennt man ja, so Schwermetall, den kann man raus durch die Algen, weil der dann daran bindet, komplexer Prozess, quasi dann aufreinigt von diesem Schwermetall. Oder was wir im Studium damals gemacht haben, wir haben Öl genommen, was McDonald's uns zur Verfügung gestellt hat und haben daraus Biodiesel hergestellt. Was haben wir noch gemacht? Man kann zum Beispiel auch durch Algen verschiedene Vitamine, also es gibt tatsächlich auch Vitamine, die man hergestellt hat oder mit Bakterien zum Beispiel. Oder was auch sehr beliebt ist, auch Waschmittel herzustellen im kleinen Prozess. Und lauter solche Sachen, wir durften uns auch austoben. Das heißt, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen.
Glaube ich. Klingt auch wie so experimentell und man kann ein bisschen ausprobieren und halt neue Sachen vielleicht sogar entdecken, gerade wie die miteinander zusammenhängen. Und das alles eben mit dem Ziel, in irgendeiner Form nachhaltig was für die Umwelt zu tun, richtig? Weil ich glaube, das ist immer ganz wichtig auch, dein Beruf, wofür steht der? Am Ende des Tages, was erreichst du damit? Und dann diese Verbindung, ich nenne das gerne nicht Zielkonflikte, sondern Zielharmonie, wenn du sagst, dein Beruf sorgt dafür, dass A passiert und du persönlich in deinem Leben, auch unabhängig vom Beruf, möchtest, dass Ziel B erreicht wird, also in irgendeiner Form, was deinen Werten entspricht. Und wenn das dann zusammenkommt, dann hast du eben ein sehr großes Traumberufpotenzial, wobei da noch sehr viele weitere Faktoren dazugehören, die mit Sicherheit auch in weiteren Folgen noch zum Vorschein kommen werden. Und jetzt habe ich aber das ominöse Wort Traumberuf genannt. Und da würde ich jetzt gerne in eine weitere Kategorie gehen. Und die nenne ich Kindheitstraum. Gab es denn in deiner Vergangenheit, als du ganz jung warst, so ein Traumberuf, ein Kindheitsberuf, den du unbedingt machen wolltest?
Es gab mehrere, muss man sagen. Also natürlich der klassische Traumberuf eines jeden jungen Mannes oder Kindes, jetzt Fußballer.
Okay.
Der Klassiker, ne? Ich war dann auch im Verein, habe dann auch gespielt. Mal besser, mal schlechter wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich nie es durchgezogen, muss man sagen. Das ist auch alleine schon damals schon ein wichtiger Faktor gewesen. Nie durchgezogen, unabhängig, ob du da Talent hast, ob du gut bist oder nicht. Wenn du es nicht durchziehst, dann wirst du auch kein Fußballer.
Mit durchziehen meinst du regelmäßig trainieren, spielen, richtig, sich verbessern und halt auch mal den Verein wechseln, um dann besser zu werden und so weiter.
Okay. So ist es. Genau, und das habe ich einfach nicht gemacht. Und wahrscheinlich ist es nicht so tief in dir drin, weil wenn du etwas 100% machen möchtest und du hast richtig Bock drauf, dann machst du alles dafür. Hauptsache es klappt, ne? Und das war damals eben nicht der Fall. Das heißt, es war vielleicht so ein Thema. Fußballer, klar, du warst im Fußballverein, ihr habt Bock gehabt, ihr hat richtig Spaß gemacht. Willst du Fußballer werden, ne? Ich glaube, du gehst ab und zu Basketball spielen. So wie ich, kann es sein?
Ich gehe regelmäßig sonntags Basketball spielen. Das hat für mich einfach was Meditatives, wobei man dazu sagen muss, das ist kein Basketball spielen, das ist einfach nur ein paar Körbe werfen. Und dabei höre ich mir dann tatsächlich Podcast an, ganz entspannt, ne? Weil da brauchst du jetzt keine harte Musik, die dich pusht, wie beim Pumpen. Das mache ich auch ähnlich. Und was ich auch mache, ist regelmäßig laufen gehen. Da kombiniere ich das dann. Da mache ich anfangs immer Podcast. Und dann, wenn ich mich halt pushen will, so gegen Ende nochmal einen drauflegen. Und dann kommt halt die Do You Even Lift Playlist wird dann gespielt. So heißt die bei mir.
Mega.
Da geht's dann richtig zur Sache. Das motiviert richtig geil. Aber ja, Fußballer, sehr beliebt. Allerdings, ein kleiner Zusatz vielleicht. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel, die das zu 100% machen wollen.
Aber es ist
werden es trotzdem nicht alle schaffen können. Mhm. Und das ist eine der wenigen Branchen, wo das wirklich gefährlich ist, sage ich jetzt mal, genauso wie bei Musikern auch. Ich habe mal eine Statistik gehört, sowohl Musiker als auch Fußballer, 0,01% von denen, die es wirklich versuchen, können am Ende davon leben und das durchziehen und dann quasi Profi oder professionell das Ganze aufziehen. Mhm. Es ist verschwindend gering, das heißt nicht, versuch's erst gar nicht, aber es wäre immer sinnvoll, einen Plan B zu haben. Und das merkt man ja auch bei Fußballprofis nach der Karriere. Da ist dann häufig dieses, ja und jetzt?
Da ist dann dieser Punkt, vielleicht ein bisschen später, aber bei mir war es nach dem Studium quasi, was jetzt? Und bei Ihnen kommt es nach der Karriere.
Genau, das wäre dann eher die Midlife-Crisis, könnte man es vielleicht nennen. Es ist ja eher so Mitte, ja. Mit 40 ist ja die Karriere für gewöhnlich zu Ende. Mhm. Und dann gibt's eben einen zweiten Frühling hoffentlich. Und viele bleiben dann in der Branche, aber manche machen auch nochmal was ganz anderes.
Ja, was ich noch dazu ergänzen kann, auf jeden Fall, ich habe ja vorhin erwähnt, es gab ja mehrere Bereiche, die einem oder mich persönlich interessiert haben.
Ja.
Und Fußball natürlich war der eine Punkt. Aber es gab auch so Berufe in Richtung Archäologie oder was Wissenschaftliches tatsächlich, das ich auch im Hinterkopf behalten habe. Jetzt vielleicht nicht so ganz wahrgenommen habe, aber Indiana Jones war eine große Inspiration, Archäologe zu werden. Wobei ich möchte es im Raum stellen, ob man dann später als Archäologe auch das macht, was Indiana Jones macht.
Wahrscheinlich eher nicht.
Was mich aber, muss ich sagen, vielleicht nicht zum Traumberuf inspiriert hat, aber zu meinen Reisen, die ich jetzt mache, auf jeden Fall inspiriert hat, ist Indiana Jones. Das muss ich sagen.
Ein toller Übergang. Also wir hatten jetzt gut Kindheitstraum, war der Fußballer quasi. Und dann Archäologie wäre auch interessant gewesen. Und das war auch ein Mitgrund dafür, dass es dich in die große, weite Welt gezogen hat. Das habe ich richtig verstanden. Ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen und deine Reisestories. Ich verfolge das ja auf Social Media. Und du bist schon sehr häufig unterwegs.
Das Schöne ist, als Podcaster oder generell in dem Bereich, wenn du dein Business versuchst aufzubauen, digital, dann kannst du von überall aus arbeiten. Du nimmst deinen Laptop mit, das sollte halt eine Leistung haben, damit du damit arbeiten kannst, klar. Aber das ist halt das Schöne halt an einem Job dieser Art. Und das ist natürlich, muss man dazu erwähnen, nebenberuflich selbstständig. Es geht immer weiter, sag ich mal, von der Investition an Zeit, immer mehr und mehr und mehr in die Richtung. Aber trotzdem muss man es einfach jetzt dazu erwähnen, dass es noch nebenberuflich selbstständig ist.
Wichtig. Da gibt's auch einen tollen Spruch zu dem Thema, den ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gehört habe. Ich glaube, bei Tobias Beck habe ich den mal gehört. Das ist dieses Work full-time at your job and part-time on your dream. Ne? Und das wäre ja bei dir das Podcasten. Und es ist natürlich grandios, das von überall machen zu können. Man muss halt dazu sagen, das ist nicht für jeden was wahrscheinlich. Das ist auch klar. Aber das ist eben dieses, wenn das dein Wert ist, diese Freiheit, ne, und dein Beruf das eben dir geben kann, und dann ist das wieder diese Zielharmonie, das ist ja fantastisch. Und das switcht ja. Also ich weiß schon, es ist nur eine Frage der Zeit, dass du dich wirklich ausschließlich Podcast kümmern wirst. Und ich hoffe, wenn du dann der absolute Podcast-Guru bist oder der Podcast-Papst oder wie man's nennen möchte, dass du mich dann nicht vergisst, auf jeden Fall.
Auf keinen Fall. Ich werde dich nicht vergessen.
Ne, ich werde dann auch immer wieder erwähnen, ja, klar. Also mein Podcast, da hat er mir auch geholfen. Und er war sogar der erste Gast in meinem Podcast-Interview. Also kann ich da bestimmt stolz drauf sein, was ich bin. Und später dann sogar noch mehr. Dann lass uns gerne jetzt noch zum Abschluss Richtung Ende eben in deine aktuelle Planung gehen, eben zu sagen, was genau machst du denn als Podcast-Papst mit So geht Podcast und was für welche Zuhörer könnte das zum Beispiel interessant sein?
Ja, ich habe letztens überlegt, wie könnte ich mich selber bezeichnen, ne? Wenn man sich zum Beispiel auch bewirbt für bestimmte Projekte oder man will mit jemandem zusammenarbeiten, dann überlegt man sich, was passt denn eigentlich zu dir? Podcast-Guru war nie so etwas, was ich so selber gerne angenommen habe. Ein guter Freund von mir aus der Steiermark, der hat dann damals, als wir uns kennengelernt haben, und jetzt arbeiten wir sehr, sehr stark zusammen, haben das Festival zusammen aufgebaut, aber er hat damals gesagt, der Michael, nicht schon wieder so ein Podcast-Guru. Okay. Das finde ich eigentlich geil, weil diese Story, das ist so unser Beginn. Und jetzt arbeiten wir zusammen, gefühlt jeden Tag, und arbeiten an Projekten zusammen. Das ist richtig geil. Und ich habe immer gedacht, nee, eigentlich will ich nicht Podcast-Guru sein, sondern ich möchte etwas Klasse darin bringen. Zum Beispiel, für mich war es wichtig, die Podcast-Szene voranzubringen. Nicht als Bereicherung für sich selbst monetär. Natürlich baue ich ein Unternehmen darauf auf und möchte da Projekte aufbauen etc.
Das auch aber wirtschaftlich eben, sein soll, ja, ist ja klar.
Es muss auch wirtschaftlich sein, weil ansonsten, das zahlt auch nicht deine Miete, ne? Das muss man auch dazu erwähnen. Mhm. Was aber mir wichtig war, einfach der Podcast-Szene was geben, den Menschen eine Basis zu geben, wo sie sich einen Podcast aufbauen können, ohne dass sie Tausende an Euros ausgeben, sondern einfach als Basis. Da ist dann so geht Podcast entstanden, Social Media, Instagram-Account, dann mein Format und weitere Formaten, die ich aufgebaut habe. Und zurzeit läuft ja auch den Aufbau vom YouTube-Kanal, kommt ja mein Videopodcast dazu und einzelne Videos, worauf ich dann selber reagiere, auf Themen, wo ich Bock habe, wo ich sage, hey, geil, darüber müssen wir sprechen. Dann kommt es einfach auf YouTube und wird auch aufgenommen, damit jeder davon profitiert.
Das sind Reaction-Videos sozusagen.
Zum Beispiel, genau. Letztens kam ein Reaction-Video zum Ende des Deutschen Podcast-Preises. Tatsächlich können sie nicht mehr fortsetzen. Es ist einfach nicht möglich, gerade, glaube ich, einfach aus monetärer Sicht oder aus Sponsoring-Sicht. Aber wenn wir beim Deutschen Podcast-Preis sind, da war ich zum Beispiel von den letzten 3 Jahren, dürfte ich 2-mal als Juror teilnehmen. Und es war für mich zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich sage, da bin ich richtig stolz drauf.
Zu Recht.
Fast wie damals nach Ende des Studiums. Weißt du, das ist total crazy. Aber für mich war das etwas, hey, eine Ehre, eine Wertschätzung und mache ich sehr gerne. Und jetzt natürlich sehr schade, dass es jetzt nicht mehr weiter fortgeführt wird. Aber man hat zum Beispiel auch andere Projekte, wo man diese Energie investiert. Beispielsweise haben wir unsere eigene Awards mittlerweile gegründet, wo wir dann auch eine Juro quasi Position haben, wo wir auch die Podcast-Szene dadurch bereichern. Super. Und um deine Frage zu beantworten, was mache ich gerade? Ich würde mich einfach als Podcast-Stratege bezeichnet, der in der Podcast-Szene zu Hause ist, übers Podcasten spricht, gefühlt den ganzen Tag, mit Freunden und Bekannten und Podcastern über dieses Thema spricht, dafür brennt, vorantreibt, aber auch immer schaut, wo stehen wir gerade. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dann auch diese Podcast-Szene aktiv mit zu unterstützen und aufzubauen, nicht einfach zu sagen, das läuft vor sich hin. Nein, du bist ein aktives Mitglied dieser Szene und du gestaltest diese Szene und es hat tatsächlich einen Impact. Das war mir immer wichtig.
Ja, genau. Und das passt so super, dass du das sagst, weil genau dieses Gefühl habe ich bei dir, dass du Podcast lebst und liebst und eben nicht nur dieses Handwerk, das auch dahinter steckt, ne, und die Technik und die Zeit, der Invest, das ist einfach ein richtig geiles Format, das wächst ja nicht ohne Grund, ohne Ende und wird immer beliebter. Und dass du aber dann sagst, ja, geil, aber ich will eben das noch geiler machen und quasi die ganze Szene voranbringen. Und eins, was er ja macht, da haben wir uns ja auch kennengelernt, war eben das Podfluencer Festival. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, was genau das ist und wie das entstanden ist?
Sehr gerne. Dieses Thema habe ich mit meinen Kollegen aus der Steiermark, den Michael Cesun, gebaut. Und wir haben damals erstmal gedacht, wir kamen noch nicht zum Festival oder zu den Podcast Awards, Podcast Quiz oder sonst was, sondern wir kamen erstmal dazu, ein Format aufzubauen, das sich die Podfluencer nennt. Ein interaktives Community-Podcast. Wir geben den PodcasterInnen Aufgaben. Mittlerweile können sie die auch auf der Webseite angemeldet generieren lassen, aber am Anfang, 2 Jahre, ging es immer darum, cool, hier habt ihr eine Aufgabe, do it, ihr nehmt das auf, wir bearbeiten das, fügen das zusammen mit Intro, Outro, schneiden das ein bisschen zusammen und veröffentlichen es für euch.
Das ist ja eine geile Idee.
Dadurch hast du als Podcaster eine Werbung für dich, weil natürlich ein Community-Projekt, da sind verschiedene Podcaster am Start, viele Hörer aller Podcaster, die teilnehmen, bleiben ja auch drauf hängen, sage ich mal, und hören sich doch die ein oder andere Episode an. Dadurch hast du eine Werbung für dich als Podcaster. Und mein Kollege aus der Steiermark, der Michael, der sagt immer, das ist die MTV der Podcast-Szene. Finde ich eigentlich ganz cool, weil ich bin nicht so drauf gekommen, er ist drauf gekommen, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz schön, weil es ist tatsächlich das Formate zusammenkommend, Podcaster, die man sonst vielleicht nicht gefunden hätte, alles konzentriert in einem Format. Das verbindet die Community, stärkt die so krass, weil A, veröffentlichst du selbst in dem Format. Das heißt, du bist Teil dieser Community mit dem Podcast und auch als Person. Zweitens, ein Festival. Es gibt auch Podcast Awards, die wir jetzt seit 2 Jahren, also seit es das Festival gibt, schon organisieren. Natürlich die Community zu belohnen, als auch, wir versuchen natürlich auch externe Leute auch mit zu belohnen. Das heißt, es gibt Preise, die halt nur intern gedacht sind für die Podpflanzer und dann andere Preise, die für alle gedacht sind. Und das ist auch wichtig so, dass man auch andere Menschen darauf aufmerksam macht. Das heißt erstmal Community, Podcast und dann ist erst das Festival entstanden, jetzt zum zweiten Mal in München stattgefunden und vielleicht darf ich kurz Werbung für das nächste Festival machen. Das findet nämlich am 24. und 25. Oktober in München statt. Das heißt, du bist herzlich eingeladen, lieber Alex.
2025, ja.
2025.
Ich bin da, ob du willst oder nicht.
Ich möchte, dass du da bist, weil dann kannst du deine eigene Story erzählen, wie du quasi bei dem letzten Festival so ein bisschen nochmal diesen Push bekommen hast. Und du bist der dritte Podcaster, den ich jetzt begleitet habe, dass ein Format wirklich vorantreibt nach dem letzten Impuls. Was für mich, muss ich ehrlich sagen, beste Feedback ist und für komplett, also für die gesamte Crew, das beste Feedback, was du haben kannst, indem jemand motiviert wird oder inspiriert, jetzt das doch anzupacken. Warum? Weil man sieht andere Podcaster, die es auch gemacht haben. Vielleicht im Laufe der Zeit wird man zu jemand in der Nische, wo man sich vorantreibt, ne? Also wo man seinen Podcast
Wäre schön, ist auch gar nicht unbedingt mein Anspruch, aber ich weiß, was du meinst. Also diese Community, die man dann da gesehen hat, ich kam ja ohne große Erwartungen auf das Festival, habe dann aber unterschiedlichste Leute gesehen, wirklich von Hautfarbe, Alter, Größe, Geschlecht, alles Mögliche dabei, die auch alle über ihr Thema, was auch völlig unterschiedlich sein können, von Ernährung über Rechtliches, über Film, Podcasts, ne, und Empfehlungen für Filme, Serien etc. Einfach geil. Und das Schönste ist, dass alle eben dieses Podcasten als Gemeinsamkeit haben und sich da gegenseitig für feiern, Tipps geben, miteinander, so wie du das auch machst, die Szene größer werden lassen wollen, weil es profitiert ja jeder davon. Also es ist echt eine super geile Sache. Sag nochmal, wann das Podfluencer Festival stattfindet für die, die wirklich vorbeikommen wollen.
Es findet am 24. und 25. Oktober in München statt. Werbung in eigener Sache, muss man sagen. Aber ich glaube einfach, dass egal, ob du jetzt schon Podcast-Profi bist oder Anfänger oder du möchtest erst starten oder du sagst einfach, ich habe Bock auf einen Live-Podcast, weil ich habe noch nie einen Live-Podcast verfolgt, dann bist du da genau richtig. Ne? Da triffst du Content-Creator im Bereich Podcasts, Videopodcast, vielleicht Streaming, wer weiß. Also ich meine, das geht ja alles über am Ende und da fühlt man sich zu Hause. Ich hoffe, du hast auch dieses familiäre Klima gemerkt.
Ja, absolut. Das ist
wichtig. Und das darf man nicht hier vergessen, lieber Alex. Es ist die Independent-Podcast-Szene. Es ist aber trotzdem Branded-Podcast willkommen, Promi-Podcast und, und. Aber es ist eben vor allem der Independent-Podcast-Community gewidmet, diesen Menschen, die dafür brennen, so wie du, Alex, für dein Thema, dass es auch aus Passion-Gründen macht, dass sich daraus ein Business entwickelt, ist auch gut und wichtig und verständlich, das aber prinzipiell oder primär erstmal aus Passion heraus gegründet wurde.
Genau, und Thema Passion, Thema Vorwärtskommen, Thema Motivation und Erfolg habe ich jetzt die letzte Kategorie für dich. Und zwar ist das sogenannte Erfolgsfazit. Die Frage an dich, wie würdest du denn beruflichen Erfolg definieren?
Ich habe mal ein wichtiges Zitat oder Satz gehört, das es ganz gut trifft. Wenn du etwas machst, das für dich sinnvoll erscheint, dann ist das ein Erfolg, diese eine Sache machen zu dürfen oder zu können. Das heißt, wenn du einen Job findest, egal ob das jetzt ein Bürokaufmann ist oder ein Bäcker, Bäckerin oder ein Sänger, keine Ahnung, egal was, ne? Wenn das für dich sinnvoll erscheint, weil du damit dich erfüllst, dein persönliches, dein Kind in dir gefüttert wird, sagt man auch so schön. Mhm. Oder du etwas Gutes tust mit deinem Thema. Ne? Vielleicht arbeitest du in einer NGO und arbeitest für die Friedensarbeit. Ne? Also gibt es ja auch viele Menschen, die in diese Richtung glücklicherweise arbeiten. Oder du arbeitest für einen Tierhof. Oder du möchtest dich im Bereich Tiermedizin engagieren, weil du willst, dass es dir, den Tieren besser geht. Mhm. Und das für dich sinnvoll ist. Das ist für mich persönlicher Erfolg. Dabei, klar, wir müssen überleben, geldtechnisch, wir müssen die Miete bezahlen. Verstehe ich. Es sollte aber nicht der erste Punkt sein, das dich erfolgreich macht, indem du sechsstellig, siebenstellig verdienst, wie auf Instagram propagiert wird, sondern was am Ende ist für dich sinnvoll, was erfüllt dich, das ist für mich persönlicher Erfolg und auch beruflicher Erfolg, wenn du mich fragst.
Sehr schön, geile Definition, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und Gio, dann haben wir es schon geschafft. Es war mir ein Vergnügen, eine Ehre, dass du mein erster Gast warst. Ich würde am liebsten noch 40.000 weitere Fragen stellen oder einfach nur noch Podcast-Folgen mit dir machen. Es macht wirklich jede Menge Spaß und wir sehen uns spätestens, allerspätestens auf dem Podfluencer Festival. Ich bin auch echt gespannt, wie schnell das dann wird und du zum, ich nenne es jetzt einfach so, Podcast-Guru heranwächst.
Ich hoffe doch, dass ich dann als Podcast-Papst eher bezeichnet werde, weil deine Bezeichnung finde ich ein bisschen schöner.
Ja, alles klar. Ne, wird genauso, gebrandet. Das klingt doch super. Ich danke dir vielmals, wünsche dir noch einen fantastischen Abend und bis ganz bald.
Vielen lieben Dank, Alex, nochmal für die Einladung, für das wirklich super sympathische Gespräch. Ich habe einiges auch aus diesem Gespräch mitnehmen können. Ich hoffe, die Community auch, aber ich bin mir ziemlich sicher, da wird noch einiges daraus entstehen und die Dynamik, ich sehe es ja jetzt schon, ne, was für Impulse noch geben wird an der Community und ich bin einfach sehr gespannt, wo deine Reise hingeht, lieber Alex, und ja, freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Vielleicht bei dem einen oder anderen Korb, Basketballkorb, ich kann jetzt nicht so gut Basketball spielen, aber hey, einfach mal testen.
Absolut, wir treffen uns zum Basketballspielen. Geil, das machen wir. Hau rein, Gio. Ciao, ciao. Von ganzem Herzen danke, dass du zugehört hast. Und hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freue ich mich sehr, wenn du dem Jobgeflüster-Podcast eine positive Bewertung auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast hinterlässt. Außerdem ist für uns Podcaster dein Feedback wirklich essentiell. Also zögere nicht und folg mir gern auf Instagram unter Jobflüsterer mit UE. Ich freue mich riesig über jeden Gedanken, den du mit mir teilst. Denn nur so kann ich mich noch weiter verbessern und dein Hörerlebnis noch weiter steigern. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Jobflüster.